Zuerst soll ich etwas zu meiner Person sagen. Meine Frau und ich kommen aus Kanada, aber unsere Vorfahren kommen aus Europa. Unsere Vorfahren kamen aus Holland und Norddeutschland und aus der Weichselmündung, aus der Danziger Gegend, beziehungsweise zwischen Danzig und Elbing, aus dieser Gegend, sind sie dann einmal im 19. Jahrhundert ausgewandert in den Süden der Ukraine, in die Steppe dort, beziehungsweise in ein Land, das die Russen wohl von den Türken erobert hatten. Und dort gab es eine Gelegenheit, sich anzusiedeln. Meine Vorfahren mütterlicher und väterlicherseits blieben nicht sehr lange dort, einige Jahrzehnte. Dann zogen sie weiter in die Vereinigten Staaten, wo der Westen sich auftat. Dort siedelten auch die Vorfahren meiner Frau sich an und sie kamen dann nach Kanada, einige von ihnen, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und haben sich dann dort im Westen Kanadas angesiedelt. Sie waren deutschsprachig, beziehungsweise plattdeutschsprachig. Er kann auch noch plautisch reden, wenn ich so will. Aber zu Hause haben wir Hochdeutsch gesprochen, weil unsere Eltern das mit uns einüben wollten. Es war nicht das beste Hochdeutsch, aber es war doch eine Grundlage. Die grammatische Grundlage habe ich auf der höheren Schule bekommen, weil Deutsch die zweite Sprache war und wir hatten einen sehr genauen Lehrer, der uns die Grammatik beibrachte. Da mussten wir die Präpositionen zu den verschiedenen Fällen auswendig lernen. Das war gut so. Also, ich bin in der deutschen Sprache aufgewachsen, eigentlich zweisprachig. In der Schule war Englisch und in der Gemeinde war Hochdeutsch. Schon sehr früh hat der Herr mich erfasst. Meine Frau ist etwas jünger als ich, aber wir beide kamen, als wir 12 Jahre alt waren, zum Glauben an Jesus Christus. Und wir sind so dankbar, dass der Heilige Geist uns so früh im Leben erfasst hatte, dass uns so vieles erspart geblieben ist. Auch früh hat der Herr uns jeweils in seinen Dienst gerufen und wir hatten auch die Gelegenheit, Bibelschulen zu besuchen, jeweils eine andere. Nach dem Krieg habe ich dann noch studiert, Theologie studiert, beziehungsweise Erziehungswesen. Christliches Erziehungswesen und 1951 haben meine Frau und ich geheiratet und empfanden den Ruf, hier in einem Europa, das zerschlagen war, geistlich und äußerlich, hier einen Dienst zu tun, da wir ja schon die Sprache hatten, konnten wir sofort einsteigen. Ich war während des Krieges hier gewesen, und das heißt in Frankreich, Belgien und Holland, ganz kurz in Deutschland, und hatte auch Holländisch gelernt. Und so konnten wir das erste Jahr in Holland dienen, in der holländischen Sprache. Aber 1955 führte der Herr uns dann nach Deutschland und später 1970 in die Schweiz, wo wir die längste Zeit verbracht haben. Allerdings auch in dieser Zeit, auch während ich an der Theologischen Hochschule Lehrer war, habe ich sehr viel in deutschsprachigen Ländern gedient. Unser Dienst hat uns in viele Länder gebracht, von Russland bis Spanien, von Israel bis nach Island. Und man hat sehr viele Gelegenheiten bekommen, das Wort von Christus zu bezeugen. Aber hauptsächlich war der Dienst doch in der Schweiz und in Deutschland gewesen. Inzwischen sind wir nach Kanada zurückgezogen. Wir glaubten, dass der Herr uns da so führte, 1998 und 99. Und so sind wir dann im Frühjahr 99 in unsere alte Heimat gezogen. Ich sage Heimat vielleicht mit einem gemischten Gefühl, denn unsere Heimat war inzwischen Europa geworden und wir fühlen uns immer wieder hier zu Hause, wenn wir zurückkehren, jährlich hier eine Dienstreise unternehmen dürfen. Durch die Gnade des Herrn geht das noch. Ich bekomme Einladungen, die ich dann annehmen darf. Und so sind wir auch hier heute Abend angelangt, durch eine Einladung dieser Gemeinde. Ich nehme an, dass der Kontakt im Norden entstand, das heißt in der Bielefelder Gegend. Ich sage Norden, ich bin etwas verwirrt. Wir sind ja nicht weit von Bielefeld hier, das stimmt. Ich war schon in die Schweiz wieder zurückversetzt. Wir waren in der Schweiz und ich habe dann noch einen Dienst in Bielefeld angehängt. Und deshalb kam ich dann, das ist ein oder zwei Jahre zurück, liegt das, dann nach Bielefeld, um dort ein Seminar durchzuführen und am Sonntag in Hepen zu sprechen. Auf dieser Reise spreche ich gern über den zweiten Korintherbrief. Und ich setze jeweils, wenn sich Gelegenheit bietet, fort, dort, wo ich abgelassen habe, dort, wo ich aufgehört habe. Heute Abend wäre Kapitel 4 dran. Und wer die Bibel dabei hat, darf aufschlagen. Wer sie nicht dabei hat, braucht das nicht zu tun. Der darf einfach mir entgegenschauen. Das ist besser als in eine andere Richtung, damit man besser folgen kann. Aber es kann eine Hilfe sein, wenn man die Bibel dabei hat. Allerdings, ich warne, ich habe nicht in den meisten Fällen eure Übersetzung. Es sei denn, jemand sie irgendwo erworben hat, was möglich ist. Die Briefe des Neuen Testaments sind in neuer deutscher Verfassung herausgebracht worden und liegen auf dem Büchertisch auf. Und aus dieser Übersetzung, vielleicht etwas noch revidierter oder neu revidiert, aus dieser Übersetzung lese ich dann. Lass mich also heute Abend zuerst einige Verse aus 2. Korinther 4 lesen und dann wollen wir anfangen, diese Texte, diese Worte zu besprechen. Das ist eine sehr alte Methode des Umganges mit der Heiligen Schrift. Das hat man schon im Alten Testament gemacht. Als Erweckung ausbrach in Israel nach der Rückwanderung mancher, die in die Verbannung geraten waren, nach Babylon, als dann eine Erweckung in Israel ausbrach, hat man sich Zeit genommen, das Wort Gottes zu lesen. Man kam schon früh zusammen und stundenlang war man zusammen, auch wenn es geregnet hat. Man las Gottes Wort und man hat etwas darüber gesagt, einige Erklärungen abgegeben. Eine sehr einfache Methode, die auch Spurgeon, der Fürst der Prediger, wie man ihn genannt hat, kannte und die sehr oft zum Segen gereicht. Mit dieser Methode kann man einsteigen in den Dienst. Habe ich auch gemacht. Ich war 13 Jahre alt, als mein Name auf die Liste kam. Vor dem Ausgang links war eine Liste von denen, die die Einleitung zu machen hatten. Wir hatten eine sogenannte Einleitung und da hatte man einen Schriftabschnitt zu lesen und ein Lied anzusagen, das gemeinsam gesungen wurde. Und zum Gebet aufzurufen. Man musste nichts sagen über den Text, aber man durfte durchaus etwas zu ihm sagen. Und so war das eine schöne Gelegenheit, einzusteigen in den Verkündigungsdienst, zu dem ich mich gar nicht gerufen fühlte, als ich in diesem Alter war. Man sagte, ich würde Lehrer werden. Nun, ich bin auch Lehrer geworden, aber nicht in einer öffentlichen Schule, sondern ein theologischer Lehrer später. Aber das war eine Gelegenheit, tiefer ins Wort zu kommen. Ich hatte viele Gelegenheiten. Wir hatten in unserer Gemeinde keinen Pastor. Jemand, ein Laie, wurde gewählt als Leitender. Und so bekamen wir immer wieder Gelegenheit, uns ins Wort zu teilen. Ob das die Sonntagsschule war, ob das die Einleitung war, ob es die Predigt war oder der dreiwöchentliche Jugendverein. Am Sonntagabend, alle drei Wochen, fand ein sogenannter Jugendverein statt, wo dann viel gesungen wurde, Bibelsprüche konnten aufgesagt werden und Verschiedenes wurde dort zusammengetragen, auch Freiwilliges. Und jemand hatte dann das Thema von vielleicht 15, 20 Minuten und auch früh wurde ich dazu eingeladen. Auch das gab eine Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben. Meine Familie ist nicht bekannt für die Rhetorik, weder mütterlicher noch väterlicherseits. Es sind einige dort in diesen Kreisen, die studiert haben, die in den Verkündigungsdienst gegangen haben. Wie stark mein Großvater als Prediger war, das kann ich nicht sagen. Ich habe ihn nicht gehört, meines Wissens, vielleicht als ich ein Baby war. Ich habe ihn nicht so bewusst kennengelernt. Er soll ein Prediger gewesen sein. Ich freue mich darüber. Ich hatte einen Onkel, der war Prediger. Aber die Janssens sind nicht für Rhetorik bekannt. Und wenn Sie heute meinen sanften Worten zuhören und einschlafen, schlafen Sie ruhig weiter und genießen Sie diese Ruhepause. Aber ich hoffe, dass der Heilige Geist doch einiges ausrichten darf, während Gottes Wort weitergesagt wird. Also 2. Korinther 4, dort lesen wir die ersten 6 Verse. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, so wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, ermatten wir nicht, sondern wir sagten ab den schandbaren Heimlichkeiten, wandelten nicht in Schlauheit, noch verfälschten wir das Wort Gottes, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, ist sie in denen verschleiert, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, sodass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, und selbst aber als eure leibeigenen Knechte, Jesu wegen. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen, die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das sind Sätze oder Worte, die für uns heute etwas schwer sind zu fassen, wenn man sie so liest, wenn man sie hört, wenn man sie direkt mit eigenen Augen auf Papier liest, dann ist es schon etwas einfacher, aber auch dann ist es nicht leicht, weil wir uns heute schwer tun mit langen Sätzen. Und die Griechen konnten lange Sätze gebrauchen. Auch die Schreiber des Neuen Testamentes. Petrus, auch der spontane Mann Petrus, kann sehr lange Sätze bauen, zusammengebastelte, sodass man wirklich studieren muss, wo fing er an und wo hat er aufgehört und wie kam er dahin? Das sind richtige Fragen, die da aufgeworfen werden. Und Paulus kann lange Sätze gebrauchen. Sätze, die fast ein Kapitel lang sein können, von einem Kapitel ins nächste hineinreichen können. Und da gilt es schon, ein wenig zu arbeiten und das zu tun, wozu die Schrift uns aufruft, zu forschen, zu studieren. Heute hat man die Tendenz, in den neuen Übersetzungen kurze Sätze zu bauen und es so schön auf den Teller gleichsam zu legen, sodass man fast nicht mehr zu kauen braucht. Es ist alles da. Und das passt natürlich zu unserer kurzlebigen Zeit. Dann braucht man sich nicht sehr lange aufzuhalten, dann kann man schon, muss ich sagen, zum Eigentlichen übergehen, zu dem, das wichtiger wäre. So hat Gott die Bibel nicht geschaffen, gebaut. Vieles liegt auf der Oberfläche, wie auch Gold und Perlen manchmal auf der Oberfläche liegen können. Aber bekannt ist doch, dass man eher dafür graben muss und dass es die Gruben gibt, in denen man diese kostbaren Steine findet. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Die Perlen, die Schätze liegen meistens unter der Oberfläche. Und deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes an Josua zum Beispiel zu beachten. Du sollst Tag und Nacht dich meinem Wort, meiner Weisung widmen und darin nachsinnen, damit du tust nach allem, das darin geschrieben steht. Es wurde von den Israeliten erwartet, viel auswendig zu lernen. Und es hat Juden gegeben, die große Teile des Alten Testamentes auswendig hersagen konnten. Es hat Brüder gegeben, auch bis in die heutige Zeit, die vieles auswendig gelernt haben. Kürzlich hörte ich von einem Seelsorger, von einem Verkündiger, der blind geworden war. Aber er verkündete immer noch, und er konnte, wenn er anfing zu predigen, sagen, schlagen wir auf, so und so. Aber er hat nicht gelesen, er hat zitiert, ließ auch nicht einen anderen lesen. Er hat rezitiert aus dem Gedächtnis. Das Auswendiglernen von Bibelversen ist nicht mehr eine so große Sitte. Aber sie war einmal eine sehr verbreitete. Und als Jugendlicher bin ich auch angehalten worden, Bibelverse auswendig zu sagen. Und in unserer Gemeinde konnte es noch vorkommen, dass zum Beispiel in diesen Jugendvereinen dann einfach Bibelverse aufgesagt wurden. Eine sehr schöne Tätigkeit, etwas sehr Reiches. Gottes Wort will erforscht werden, will auswendig gelernt werden, will zur Kenntnis genommen werden, will beachtet werden. Es will studiert werden. In diesem Text, den ich begonnen habe zu lesen, er geht weiter, das ganze Kapitel bis in das fünfte Kapitel hinein, in diesem zweiten Korintherbrief, spricht davon, dass man ermutigt werden kann, wenn man ein Verkündiger des Evangeliums ist oder einfach ein gewöhnlicher Zeuge Jesu, inmitten von Schwierigkeiten. Paulus teilt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus mit: Wer gottselig oder zur Ehre Gottes leben will, der wird Verfolgung leiden. Der wird Widerwärtigkeiten erleben. Das ist zwangsläufig der Fall. Denn Jesus eckt an. An Jesus, das macht auch Paulus deutlich, an Jesus muss man sich entscheiden. Und sobald von Jesus die Rede ist, wird die Luft dick oder sie wird hell. Eins von beiden. Versuchen Sie einmal am Arbeitsplatz oder in der Schule etwas zu sagen von Gott oder Jesus oder der Bibel und Sie haben sofort Reaktion, in den meisten Fällen. Es gibt das, dass man einfach sich gelangweilt fühlt oder es einfach nicht zur Notiz nimmt. Aber in unserer heutigen Zeit ist man sensibilisiert und zwar eher in feindlicher Weise. Es ist hier eine wachsende Antipathie gegen Gott und Jesus. Und wir leben inmitten dieser Zeit. Und deshalb ist dieser Text von aktueller Bedeutung. Er hat eine Bedeutung für uns heute Abend. Allerdings, wenn du dein Christsein eher verbergen möchtest und so zwischendurch wegkommen willst und nicht, dass dein Christsein nicht zur Notiz genommen werden soll, das geht, das geht. Nur geht das nicht auf die Dauer. Und es kann sein, dass du kein Christ bist, beziehungsweise kein Christ mehr sein wirst. Auch du musst dich entscheiden, früher oder später, ob du ganz für Jesus da sein willst oder nicht. Es geht nicht anders. Es kommen Schwierigkeiten. Wer es mit Gott hält, muss damit rechnen, das Los Gottes in dieser Welt zu teilen. Und Gott hat keine einfache Sache. Gott hat keine leichte Sache in dieser Welt. Er hat es mit einer Welt zu tun, die in Auflehnung gegen ihn begriffen ist. Und er hat uns als seine Kinder in diese sich auflehnende Welt zurückgelassen, damit wir wie Schafe unter Wölfen, das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Wie Schafe unter Wölfen hat er uns zurückgelassen, um hier ein Licht zu sein. Paulus erlebt das. Gerade deswegen ist er von einigen in Korinth missverstanden worden oder nicht verstanden. Die hatten sich das Christentum anders vorgestellt. Und besonders ein Verkündiger des Evangeliums, der müsste eher glorreich und herrlich aussehen und aufs Podest gestellt werden und gerühmt werden und müsste besonders gut reden können und so weiter. Da machte Paulus ein anderes Bild, gab er ein anderes Bild ab. Er war nicht der beste Redner, eher etwas kümmerlich. Sein Schreiben war kräftig, das gab er zu. Aber in der Öffentlichkeit machte er nicht so besonders Eindruck. Und er schreibt diesen Brief, den zweiten Korintherbrief, um diesen Geschwistern zu zeigen, was es eigentlich um die Nachfolge Jesu ist. Gott ruft manchmal begabte Menschen, die schon begabt sind. Das war zum Beispiel ein Apollos, ein von Natur begabter Redner. Den kann Gott gebrauchen. Gott kann das tun. Aber Gott ist nicht darauf angewiesen. Das ist Fleisch. Natürlich hat Gott das Fleisch gemacht. Er hat jeden von uns geformt im Mutterleib. Er hat bestimmt, welche Chromosome sich mit welchen verbinden. Er hat bestimmt, mit welchen Begabungen wir auf die Welt kämen. Er hat uns geformt Und er kann uns so gebrauchen, wie wir sind. Aber er kann uns auch missformen. Übrigens hat Gott sogar die Art, seine Gefäße, die er gebrauchen will, seine Werkzeuge, zuerst einmal zu zerbrechen. Und dann so zu gebrauchen, zu formen, wie es ihm gut dünkt. Paulus macht das deutlich in Vers 7, den habe ich nicht gelesen, aber ich kann ihn jetzt lesen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, die zerbrechlich sind, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes, seine Kraft, und nicht eine von uns. Wenn wir ein irdenes Gefäß haben, das wird hin und her geschüttelt und sogar geworfen, und es bleibt immer noch brauchbar. Und wenn es zerbrochen wird, kann es wieder zusammengeklebt werden und Gott gebraucht es. Und wenn so ein Gefäß von Nutzen wird, dann muss man sagen, das ist ja eigentlich nicht natürlich. Und genau das will Gott, dass wir diesen Schluss ziehen. Und deshalb gebraucht er eher gerne unansehnliche Geschöpfe. Vielleicht jemanden, der nicht ganz so hübsch oder so schön aussieht. Oder jemand, der nicht so Eindruck macht mit seinem Gehen oder Laufen. Vielleicht einen Krüppel, einen Blinden, ein Mädchen, eine Frau, einen Jugendlichen oder einen sehr Alten. Aber nicht das, das vor Kraft und Energie strotzt, sondern etwas, das in den Augen von Menschen nicht Eindruck macht, damit, wenn dann etwas geschieht, es klar wird, hier hat nicht dieser etwas geleistet, sondern Gott hat etwas getan. Damit es sich herausstellt, die Kraft, die hier am Werk war, sei Gottes Kraft und nicht eine von uns Menschen. Das war der Weg Jesu. Was kann denn von Nazareth Gutes kommen? Da begann es. Bethlehem war überhaupt schon aus dem Blickfeld gezogen. Und jetzt war Nazareth dran. Aber auch Nazareth lieferte nicht Besonderes. Jesus kam von Bethlehem und Nazareth. Und dann trat er auf, ein ganz gewöhnlicher Mann. Und eines Tages ruft der Prophet, der gerade wirksam war in Israel, und weist hin und sagt, dort, da ist er, siehe, schaut hin. Gottes Lamm. Ein Lamm? Man sieht einen Mann. Johannes weist hin auf ihn, schaut, da ist er, Gottes Lamm. Es trägt die ganze Sünde der ganzen Welt hinweg. Wer nahm Notiz von Jesus? Bitte. Johannes, ein sehr erfolgreicher, in Anführungsstrichen, Prophet, weist auf Jesus hin. Für einige war das schon eine Vorbereitung. Aber die meisten Leute haben nicht Notiz genommen von Jesus. Auch nicht eigentlich Notiz von Johannes, bleibende Notiz. Hätten sie das getan, dann hätten sie besser verstanden, was 3 oder 4 Jahre später an einem Kreuz in Jerusalem oder außerhalb von Jerusalem passierte. Schaut, da ist Gottes Lamm, das jetzt die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber sie hatten keinen Blick dafür. Sie sahen nur Hässlichkeit, Jesaja 52, Ende. Ein verstümmeltes Wesen, das nicht mehr wie ein Mensch aussah, sagt Jesaja. Das ist der Weg Gottes. Jesus wurde übrigens verstümmelt, weil wir verstümmelt worden waren. Und Gott wollte das Ebenbild bei uns wiederherstellen. Und nun hat er sein eigenes Ebenbild verstümmelt an unserer Stelle, damit wir wiederhergestellt würden in das Bildnis Gottes. Diesen Weg dem Lamme nach, den schildert Paulus im zweiten Korintherbrief. Er hat schon in Kapitel 1 damit begonnen zu zeigen, dass Gott eigentlich in die Tiefe hineinführt, in die Trübsal, in die Bedrängnis. Das griechische Wort für Bedrängnis oder Anfechtung oder Trübsal heißt quetschen, bedrängen. Uns will die Puste ausgehen. Wir bekommen das mit der Angst zu tun. Gott tut das absichtlich. Oder mit einem anderen Bild, er beschwert uns. Das ist Kapitel 1, Vers 8. Vers 8 und 9. Ich will euch nicht verheimlichen, sagt Paulus. Ich will, dass ihr zur Kenntnis nehmt, dass wir dem Tode gegenüberstanden. Und es war ein absolut gewisser Tod. Wenn wir fragten, wie geht's weiter, es kam nur eine Antwort, jetzt ist das Ende da. Aber Gott hat wieder auf übernatürliche Weise den Tod verdrängt. Und wir blieben am Leben, damit wir nicht auf uns selbst uns verlassen, sondern auf Gott. Er hatte es getan. Aber das tut Gott, weil er uns gebrauchen will, um anderen zu helfen in ihren Nöten. Gott führt uns in die Bedrängnis, sagt Paulus, und er tröstet uns, richtet uns wieder auf, damit wir dann brauchbar sind für ihn. Willst du brauchbar werden? Betest du, dass der Herr dich gebrauche? Dann rechne damit, dass Gott dich in den Drehstock nimmt und dich ganz schön quetschen wird. Bis du einfach verzagst, so sagt es Paulus. Wir verzagten am Leben, nicht an Gott. Auf den vertraute er, aber er hatte keine Hoffnung mehr, dass er am Leben bleiben würde. Wo nur noch das Gottvertrauen übrig bleibt und nichts anderes, nichts anderes. Gott hat die Art, das zu tun. Und das will Paulus den Korinthern beibringen. Er will ihnen zeigen, rechnet damit, dass Gott uns alles aus der Hand schlägt, alles aus der Hand nimmt, dass er alles das, was ich für notwendig empfinde, zerschlägt. Und nur das übrig bleibt, was auf ihn hinweist. Vor vielen Jahren hatte ich auf einer Studentenfreizeit zu sprechen über die Bergpredigt. Die Seligpreisungen waren dran. Und die erste Seligpreisung lautet ja, Selige sind die die arm im Geiste sind. Ist etwas schwer zu übersetzen. Nicht die geistlich arm sind, man könnte es vielleicht so übersetzen. Das heißt, auf geistlichem Gebiet, nicht geistesschwach, nicht so, sondern die im geistlichen Bereich keine Stütze mehr haben, arm geworden sind, auf Verlass, an Verlass. Nichts mehr haben, worauf sie sich noch verlassen könnten. Diese Leute spricht der Herr Jesus selig. Er sagt, ihr dürft euch freuen. Haltet euch für frohe Menschen, für glückliche Menschen, wenn Gott alle Stützen weggeschlagen hat. Als wir so diese Verse besprachen, es war ja eine Studentenfreizeit, kam ein Jurastudent einmal vorbei, und sagte, Herr Janssen, Sie lassen uns nichts mehr übrig. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wenn nichts mehr übrig bleibt als nur Jesus. Als nur sich noch auf Jesus zu werfen, auf die Gnade Gottes. Das ist, wo Gott uns hinbringen will. Und dann kann etwas geschehen. Wenn wir bereit sind, ans Kreuz zu gehen, in den Tod zu gehen, dann wird er schon für die Auferstehung sorgen. Aber ich muss bereit sein, Ja zu sagen zu allen Schwierigkeiten, zu allen Unbequemlichkeiten, zu allem. Ich muss bereit sein, nie zu murren. Es gibt ein einfaches Wort in Philipper Kapitel 2. Das spricht gegen das Murren. Und darüber habe ich nachdenken müssen. Was will der Apostel damit? Das ist doch etwas Alltägliches. Gibt es einen Tag, wo man nicht mit dem Murren zu tun hat, wo man nicht selbst murrt oder hört, dass jemand murrt oder unzufrieden ist? Das beginnt schon früh am Morgen, bevor viel passiert ist. Da wird schon gemurrt. Und Paulus verbietet es den Philippern. Er will, dass sie sich freuen an ihrem Gott und nicht unzufrieden sind mit dem, der lauter Güte ist. Wenn du Römer 8, Vers 28 auswendig gelernt hast, dann sag ihn immer wieder her, denn er ist der Schlüssel für das Murren. Alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Warum? Weil Gott Herr aller unserer Umstände ist. Er ist Herr des Wetters. Er ist Herr aller Autofahrer auf der Autobahn. Er bestimmt, wo ein Auto fahren wird. Er bestimmt, was mir passieren wird an jedem Tag. Der Feind ist auch am Werk. Böse Menschen sind auch am Werk. Die Schwachheit der Natur, der Schöpfung ist am Werk. Das stimmt. Aber Gott hat seine Hand in jedem Detail. Und für mich ist es besonders wertvoll zu lesen, dass Gott weiß, wie viele Haare vom Kopf fallen. Das weiß der Herr. Und er weiß um jeden Spatzen, der vom Dach fällt. Als wir uns vorbereiteten, nach Europa zu kommen, wir waren ein junges Ehepaar und hatten ein Kind und brachten einige Monate zu in den Vereinigten Staaten, bei Freunden, die uns behilflich sein wollten auf dem Weg nach Europa. Und da hatten wir mit einem Schotten zu tun, der tätig gewesen war in Osteuropa, eine Amerikanerin geheiratet hatte und jetzt in den USA wohnte. Und er war gleichsam der Aufseher dieses Hauses, in dem wir uns aufhielten. Und er war im Krieg gewesen, im Zweiten Weltkrieg, war verhaftet worden von der Gestapo und hatte 5 Jahre zugebracht im KZ. Er wusste also, was Leiden war. War aber freigekommen. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und wir sprachen über die Führungen Gottes. Und ich behauptete, dass alle Führungen Gottes, egal wie verzwickt und so weiter, vom Herrn sein, von ihm bestimmt. Nein, er sagt, wenn die Maschinengewehrkugeln fliegen, dann fliegen sie, wo sie wollen. Das hat nichts mit Gott zu tun. Und ich sagte ihm, jede Kugel ist von Gott gelenkt. Er war älter als ich, aber man muss auch jemandem einmal gegenüberstehen und sagen, so ist es. Er war mein Vorgesetzter, aber er litt an dieser Stelle, hatte das noch nie ganz verarbeitet, was er erlebt hatte. Gott bestimmt alle unsere Wege. Und deshalb habe ich kein Recht, unzufrieden zu sein, wenn es mir nicht passt. Murren ist meine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Ich bin nicht zufrieden und wenn ich weiß, dass das Wege Gottes sind, dann ist das eine Opposition, eine Auflehnung gegen Gott. Das muss ich wissen. Liebe Geschwister, das müssen wir wissen. Wir sündigen an der Stelle. Das ist nicht etwas, das so alltäglich sein darf, dass wir so schnell darüber hinwegschauen. Und wir sollten auch unsere Kinder dazu erziehen, dazu anhalten, dass sie nicht murren. Es ist etwas Furchtbares, wenn ein Kind, wenn es einem Kind erlaubt wird, zu murren, unzufrieden zu sein. Es gibt Leute, die haben etwas dagegen, wenn man ein Kind daran erinnert, dass es andere in der Welt gibt, die leiden. Das Kind kann das nicht fassen, das stimmt, dass es nicht fassen kann. Aber wir schulden es unseren Kindern, es ihnen mitzuteilen, dass die Menschheit eine Welt ist, eine Menschheit. Und was in China passiert, geht mich schon etwas an. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern von Gott geschaffen. Und wenn kein fragt, nachdem Gott fragt, wo ist dein Bruder Abel, wenn kein dann die Gegenfrage stellt, bin ich meines Bruders Hüter, dann lautet die Antwort donnerlaut, ja, du bist ein Hüter deines Bruders. Und unsere Kinder haben das wahrzunehmen. Sie haben kein Recht, hier das Leben bis ins Letzte zu kosten, zu genießen, während andere des Todes hungern. Und wir sollten vorangehen und ein Beispiel setzen. Wir dürfen die Gaben Gottes genießen, aber dabei dürfen wir nie vergessen, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir sind nicht alleine. Und früher oder später sind wir aufgerufen. Was wirst du jetzt machen angesichts dieser Not? Unsere Kinder müssen lernen, auf biblische Weise auf Not zu reagieren. Wir müssen ihnen vorangehen. Das Murren hat keinen Platz im Leben eines Christen oder im Hause eines Christen. Keinen Platz. Manchmal will die Not uns erdrücken. Aber Paulus gibt uns in diesem ganzen Abschnitt Hinweise darauf, wie wir ermutigt bleiben können und wie wir nicht zu verzagen brauchen. Wir müssen nicht untergehen. Schon in Kapitel 2 hat er den Korinthern gezeigt, wie sie einem gewissen Mann, der gesündigt hatte, helfen könnten. Der tat Buße, ihm war vergeben worden. Aber wenn man nicht jetzt schnell ihm Liebe zeigen würde, könnte er psychologisch in dieser Not untergehen. Einer soll dem anderen helfen, unter die Arme greifen, mitnehmen, einer den anderen mitnehmen. Paulus beginnt das Kapitel mit einem Wort, deswegen. Deswegen. Und wenn wir in der Bibel lesen und einem solchen Wort begegnen, ein solches Wort antreffen, und wir die Zeit haben, dann sollten wir uns fragen, weswegen? Und uns Rechenschaft darüber geben. Was meint der Apostel? Sonst bekommen wir nicht mit. Wir lesen zwar Vokabeln, aber was hilft uns dann das Bibellesen, wenn wir nicht Notiz nehmen von der Bedeutung dieser Vokabeln? Es ist so, wie wenn man hier in diesen Raum kommt, weil noch eine Versammlung anberaumt ist. Viele Menschen kommen nur her, um da gewesen zu sein. Sie wissen, das gehört dazu. Sie wissen auch genau, was geschehen wird, wie der Ablauf ist. Es wird gebetet werden. Es wird Gottes Wort gelesen werden. Der Chor singt, einer von mehreren vielleicht. Und dann wird wieder etwas gemacht und dann wird der Chor wieder singen. Und dann wird wahrscheinlich jemand aufstehen und etwas sagen. Und dann wird wahrscheinlich gebetet werden. Und dann wird vielleicht wieder ein Chor ein Lied singen oder noch jemand etwas machen. Und dann vielleicht nach einer Stunde, anderthalb, zwei Stunden, dann wird es wieder aus sein. Und dann geht man zum Eigentlichen über. Und im Foyer, im Vorraum, werden dann ganz andere Dinge besprochen, weil die die wichtigen sind. Hier war man, weil hier gewisse Dinge besprochen werden. Das gehört dazu. Das macht man auch schon gern. Aber man bleibt nicht dazu. Es ist nicht dazu da, das mitzunehmen. Und man hat auch schon vergessen, was ein oder zwei oder drei Prediger hier gesagt haben. Das muss man ja nicht behalten. Das war für diesen Raum mitgedacht. Hier hörte man sich das an. Und das war schön. Ja? Das belebt. Aber das nimmt man nicht mit. Darüber spricht man nicht zu Hause, oder? Gott erwartet von uns, wenn wir sein Wort lesen, dass das permanenten, bleibenden Eindruck hinterlässt, dass das eingraviert wird in unseren Geist und dass dieses Wort dann die weiteren Schritte meines Lebens bestimmen wird, mein Gespräch, mein Denken, mein Verhalten, dass jetzt andere Weichen gestellt werden, dass ich jetzt ganz bewusst meinen Weg mit Jesus Christus gehe. Viele Christen leben gar nicht mit Jesus Christus. In diesen Tagen schaue ich noch einmal ein Manuskript durch. Es soll ein Buch herauskommen über das Wesen der Gemeinde. Und da lese ich, was ich geschrieben habe, und immer wieder muss ich dann selbst darüber nachdenken. Und ich sage, das stimmt. Ich schreibe dort, wenn man das Leben vieler in unseren evangelikalen Kreisen, Gemeinden beobachtet, dann kann man sich fragen, ob man es mit Christen zu tun hat. Denn sie leben mit größter Selbstverständlichkeit so, als ob sie ihren Tag bestimmen dürften. Sie machen Pläne und sie leben nach diesen Plänen. Um die Zeit werde ich aufstehen, um die Zeit werden wir frühstücken und um die Zeit werde ich zur Arbeit gehen. Ich überlege, ja, das Auto würde ich gern kaufen und dann auf dem Kalender werden wir Ferien machen und dann werden wir dorthin fahren. Ja, und dann haben wir noch dieses Projekt mit anderen Geschwistern. Wir werden dann schließlich auch mal in die Ukraine fahren. Das ist ja sehr interessant und so weiter. Aber wir bestimmen. Wir machen die Pläne. Wir reden, was uns gerade passt. Wenn es uns Spaß macht vielleicht. Wir singen, was uns Spaß macht. Es gibt viele Christen, die machen nicht mit. Ach, das macht mir keinen Spaß. Und sie haben längst vergessen. Das gehört zu einer Vergangenheit, einer anderen Zeit, als man nach der Freude Gottes orientiert war. Das ist nicht mehr in, heute so zu denken. Heute lebt man für sich. Wir sind ja hier in den Westen gekommen, damit wir es besser haben, nicht wahr? Dort mussten wir so das und das mitmachen, das gehörte dazu. Aber hier haben wir es besser. Geschwister, wie selbstverständlich nehmen wir das? Der Herr nimmt uns immer wieder in die Schule. Und was, wo der Schuh dem einen drückt, da passt sie dem anderen, aber dort drückt der Schuh auf einer anderen Stelle. Jeder von uns hat seine Schwierigkeiten. Und die Frage ist, sage ich ja zu diesen Schwierigkeiten? Das heißt, Schwierigkeiten sind eine Form von Kreuz. Etwas, das den Tod anzeigt. Wenn jemand in Israel ein Kreuz trug, war er wahrscheinlich von einem römischen Soldaten angeführt. Und jeder, der da zuschaute und dieses sah, wusste, wohin es ging. Er lebte noch. Er konnte sein Kreuz noch tragen. Aber jeder wusste, wohin es geht. Der blieb nicht lange am Leben. Er wusste, er würde sterben. Und wenn Jesus dieses Bild gebraucht und sagt, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf sich, denn ich werde mein Kreuz auf mich nehmen, hätte er sagen können. Und deshalb, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir auch das tun, was er tat. Ein Kreuz auf uns nehmen. Was heißt das? Bereit sein, etwas anzunehmen, das zu meinem Tode beiträgt. Das meinen Tod ansagt. Und jeder von uns muss sterben. Jeder von uns. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Das ist unser Los, Geschwister. Nicht unser Paradies hier einzurichten. Wir sind unterwegs in eine andere Welt. Das Paradies wartet auf uns. Aber hier haben wir uns zu bewähren. Hier haben wir das Kreuz anzunehmen und Ja dazu zu sagen. Das heißt, all das, was Herbert Janssen passt, was er für wertvoll hält, das muss er bereit sein zu verlieren. Alles, alles. Wie viel ist mir nicht schon aus meiner Hand geschlagen worden? Ich wollte einmal ein bekannter Evangelist werden. Ich hatte die Gelegenheit dazu. Ich war in der Evangelisation tätig. Ich wollte manches. Ich sah mich selbst im Bilde in einer großen Kirche stehen und vor anderen sprechen. Das erinnert mich an einen Mann. Wir fuhren mit einem Wagen aus England, der kam hierüber aufs Kontinent. Und er war so eingerichtet, dass man mit ihm evangelisieren konnte. Die eine Wand dieses LKWs konnte man aufschlagen. Und dann war das eine Plattform. Und da waren Lautsprecher und Schallplatten und so weiter. Und alles eingerichtet, sodass man auf dem Marktplatz oder auf der Straße eine Evangelisationsveranstaltung halten konnte. Und dann haben wir auf dem Marktplatz, ich glaube es war in Lahr, im badischen Raum, hatten wir eine Versammlung gehabt. Und anschließend kam ein Mann auf mich zu und sagte, ja, ich möchte auch einmal da stehen und den Leuten sagen, wo es lang geht. War das nicht kindlich? Ganz ehrlich, ja. Das muss schön sein, da auf dieser hohen Plattform zu stehen, sodass man alle Leute so schön beschauen kann und die müssen dann nach hoch schauen und dann sagt er, was getan werden soll. Und gerade diese Sucht muss Gott uns aus der Hand nehmen. Gott muss uns ganz klein machen. Gott will nicht imposante Werkzeuge. Er will einfach ein Werkzeug, das ihm zur Verfügung steht. Und deshalb verstümmelt er gern seine Gefäße, wie die Krüge Gideons, damit die Fackel, die Botschaft von Jesus, leuchten kann in der Dunkelheit. Das ist, was Gott will. Vielleicht denken wir darüber nach und setzen hier eine Pause an und dann machen wir ein wenig Fortsetzung, bevor wir abschließen. Dankeschön.